Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute das Ziel, Ihnen drei Bücher näher zu bringen. Drei Bücher, die es echt in sich haben. Ein Thema, mit dem wir uns unbedingt beschäftigen sollten, denn es bringt uns weiter und es zeigt uns auch ein bisschen, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Ich habe heute die Bücher Frei sein, insbesondere wenn es um Propaganda und Manipulationen geht. Wir reden heute über den medizinischen Faschismus. Und wir reden darüber, wie eine Politik gegen die Menschlichkeit gerichtet ist. Das sind drei Themen, alles von Büchern vom Discorso Verlag. Und ich habe heute der Initiator und Gründer vom Discorso Verlag, nämlich heute hier, nämlich Professor Dr. Harald Wallach. Und nach dem Intro starten wir ins Thema rein. Bis nachher. Da sind wir wieder. Lieber Harald, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Alex.
Super, gerne. Drei Bücher, die es echt in sich haben. Nur schon vom Titel. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Frei sein und so schützen wir uns vor Propaganda und Manipulation. Geschrieben vom Arnold Nym.
Arnonym, das ist ein Pseudonym, ja. Arnonym ist ein Pseudonym für einen Autor, der früher in der Schweizer Qualitätspresse als Redakteur gearbeitet hat und in diesem Buch seine persönliche Geschichte ausbreitet, deswegen auch anonym, also anonym oder ein Pseudonym.
Ah, weil, wirklich, so ja. Gut. Ich bin reingefallen. Ich habe das gar nicht gemerkt.
Hat gut funktioniert.
Ja, super. Anonym.
Ist auch ein registriertes Pseudonym anscheinend. Aber er kommt eben aus dieser 10-Schritte-Bewegung das ist ja die Bewegung der Leute, die sich selber als süchtig deklarieren und als Selbsthilfegruppe aus der Sucht wieder aussteigen. In dem Fall ging es um Drogensucht, also glaube Kokain und Heroin. Und was er in diesem Buch sehr, sehr geschickt und auch sprachlich hervorragend elegant macht, man sieht, dass er beruflich Schreiberling ist, ist, dass er diese Erfahrung der Sucht und des dauernden Wiederholen müssen, der Sucht, das Streben nach Suchtmittel, das langsam den Horizont sich verengen aufgrund der Sucht und zu dieser Sucht hin, mit dem parallelisiert, was in der Corona-Zeit passiert ist, weil das nämlich ein ganz ähnlicher Prozess ist. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Ich habe das Buch, glaube als zweites Buch, das uns angeboten wurde, gelesen und war total begeistert, weil ich das so spannend fand. Es ist wirklich überzeugend zu sehen, dass das, was in der Corona-Zeit passiert ist, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem, was ein Süchtiger erlebt. Einengung des Horizonts, ja. Ich kriege plötzlich Angst, wenn ich meine Maske nicht habe oder wenn ich jetzt meine Impfung nicht habe oder wenn ich plötzlich draußen bin, da könnten da so viele Gefahren lauern. Es wird alles sozusagen wie in einem Tunnelblick dahin fokussiert und das treibende Motiv in der Corona-Zeit, die Angst, das treibende Motiv für den Süchtigen ist die Angst, den Suchtstoff nicht zu haben und die Panik, die passiert, wenn ich plötzlich nichts mehr habe, dann bin ich nicht mehr arbeitsfähig, dann raste ich aus, dann werde ich vielleicht aggressiv, gehe auf meine liebsten Menschen in meiner Umgebung los, also brauche ich den Suchtstoff. Und diese beiden psychologischen Prozesse so raffiniert zu parallelisieren, das habe ich vorher noch nie gesehen. Es war für mich auch eine neue Sichtweise der Dinge, aber es hat total mich total überzeugt und ist auch, finde ich, für Leser, die jetzt durchaus skeptisch sind, ob das alles so mit rechten Dingen zuging oder nicht, glaube ich, eine überzeugende Lebensgeschichte, weil sie eben aus der eigenen Erfahrung gespeist ist.
Heftig, ja?
Ja.
Habe ich auch so nicht gesehen, aber eigentlich völlig klar.
Ja, es ist völlig klar. Und das Interessante ist eben, wie man aus dem wieder rauskommt, ja? Deswegen frei sein. Das ist ja diese anonyme, wie heißen die, Narcotics Anonymous, ne? Also diese so ähnlich wie die Alcoholics Anonymous, gibt es ja auch Narcotics Anonymous.
Ja.
Also aus dieser Gruppierung kommt es, diese 10-Schritte-Gruppen, die im Grunde alle ähnlich strukturiert sind. Erstens, man muss sich zunächst mal zugestehen, das ist so. Ja, ich bin abhängig.
Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die Kaizana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren.
Der Suchtstoff hat Macht über mich. Ja, im gleichen Sinne muss man erstmal verstehen, tatsächlich, da ist was Schräges passiert in dieser Corona-Zeit. Da wurde ich eingelullt oder ich habe mich von der Angst treiben lassen oder was auch immer. Und dann kommen verschiedene Schritte, die dazu führen, dass die Leute sich gegenseitig verbinden, dass sie ihre Geschichte erzählen, dass sie auch sich bei anderen Kraft holen. Man kann da rauskommen, wenn man sich dazu bekennt und wenn man den Vorsatz fasst, den Suchtstoff loszulassen und vor allem, wenn man auch eine höhere Wirklichkeit anerkennt. Ja, das ist ja immer das zentrale Element bei diesen verschiedenen zehn Schrittegruppen, dass es immer darum geht, eine höhere Wirklichkeit anzuerkennen, die man eben traditionell Gott nennt oder sonst irgendeinen anderen Begriff dafür findet, aber etwas, was über mich als Individuum hinausreicht, ja, und das auch die Kraft hat, wenn ich mich darauf einlasse, mich aus dieser Sucht zu befreien. Und so ähnlich kann man das eben auch sehen mit der Befreiung aus dieser Angst und aus dieser Propagandamaschinerie, die während der Corona-Zeit aus allen Kanälen Angst erzeugt hat.
Ja, ja. Und auch eine Art Sucht.
Ja, klar.
Da muss man schon nochmal hinschauen. Man ist eigentlich sensationsgeil.
Ja.
Sorry, wenn ich das Wort nenne, ist nicht mein Wort, aber es ist tatsächlich so, dann passiert was Schreckliches und man ist 5 Stunden an den gleichen Nachrichten dran, auf allen Kanälen.
Ich darf nichts verpassen, weil es könnte ja was ganz Wichtiges kommen, was ich wissen muss, damit ich mein Leben richtig organisiere und damit ich nicht auch krank wäre, ja, und damit ich nicht am Ende eine wichtige Maßnahme verpasst, die jetzt notwendig ist. Es ist genau die gleiche.
Das haben wir jetzt auch Gramontano auch gesehen. Alle waren am Bildschirm und haben das Version zum 100. Mal angeschaut.
Ja, oder? Und das sind eben genau die Prozesse, die eben auch so eine Art Suchtstruktur erzeugen. Ja, wir sind auch alle, es gibt ja ganze Kanäle, die nichts anderes machen, als schreckliche Nachrichten verbreiten und die Leute sind süchtig danach. Ja. Und der springende Punkt ist, man kommt nur weg davon, wenn man erstens versteht, dass es eine Suchtstruktur ist, die da dahinter steckt, dass ich also tatsächlich süchtig bin nach diesen Dingen und dass ich mich hilflos fühle, wenn ich das loslasse oder wenn ich das sein lasse. Das sind ja die zwei Elemente, dass ich immer mehr davon brauche, damit es funktioniert. Das sind die Elemente, die zur Sucht gehören. Ne? Und ich komme los davon, wenn ich mir erstens bei anderen Hilfe hole. Das ist die Struktur der Narcotics Anonymous Gruppen. Wenn ich anerkenne, dass ich diesem System Macht gegeben habe und die Macht wieder zurücknehme und sie gewissermaßen dorthin bringe, wo sie hingehört, nämlich zu einem Wesen, das über meine Wirklichkeit hinausreicht, zu einer Wirklichkeit, die größer ist als ich, und mir dann von anderen Hilfe hole und dieses System durchschaue und immer auch wieder verträglich mit mir umgehe, wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, weil es gibt ja immer wieder Rückfälle und so. Ne?
Ich versuche jetzt jedes Wort, was du sagst, aus zwei Brillen anzuschauen. Aha. Aus dem Drogensüchtigen und aus der Propaganda.
Ja.
Das ist unglaublich übereinstimmend. Hä?
Hi. Das ist genau das, was er macht in dem Buch, ja, diese Übereinstimmung zu zeigen und uns damit auch einen Weg weist, aus dieser Propagandamaschinerie herauszugehen. Ja, indem wir verstehen, dass es nicht einfach nur banale Information ist, ja, sondern dass wir damit auch in bestimmte Richtungen gelenkt werden, beeinflusst werden und dass wir die Macht wieder zurückholen müssen, indem wir zum Beispiel uns aussuchen, wo wir unsere Informationen herholen, auch wie lange wir sie verdauen wollen und wann.
Das ist extrem wertvoll, so ja. Ein Buch mit Anleitung.
Ja, das ist ein Buch mit Anleitung. Es ist ein ganz kurzes, also es hat, glaube ich, nur 120 oder so Seiten. Oder sogar noch weniger, ist ein kurzer Essay. Neulich habe ich noch mal reingeguckt, das sind, glaube ich, 30.000 Worte oder sowas oder 28.000 Worte um die Kante rum. Also vergleichsweise schlank und sehr, sehr schön geschrieben. Kann man sehr empfehlen.
Weißt du, was mich immer wieder auch an mir, wenn ich mich reflektiere, erstaunt, ist, ich vermute, dass ich nicht alles glaube. Hä? Also ganz bestimmt glaube ich heute nicht alles. Aber weißt du noch, was ich alles glaube?
Ja, wir glauben viel.
Boah, das Donnerwetter. Und dann kommt wieder irgendwie, Letzting war so eine schöne Phase. Da hieß es, wir hätten Polarlichter in der Schweiz. Mhm. Dachte ich, hey, sensationell, mit wissenschaftlicher Erklärung, wo man abends heute wieder
aber nicht am Bodensee, wieso? Ne?
Nein, Richtung Davos erstaunlicherweise. Mhm. Und dann habe ich in einem anderen Artikel gelesen, Davos hat Harp angestellt, deshalb leuchtet es. Und dann dachte ich mir, was? Jetzt kann ich nicht mehr das glauben, was ich da in der Presse lese. Jetzt könnte es auch das sein.
Bei ganz einfachen Nordlichtern.
Ja, und ich weiß, was wohl. Ich lasse mich selbst manipulieren und ich werde selber immer mehr verunsichert. Mhm. Weil diese ganze Fake-News-Verbreitung ist schon auch schlimm und schwierig.
Es ist schwierig. Man kann da nicht immer schnell und leicht unterscheiden. Das ist absolut ein Problem, das stimmt schon.
Wie machst denn du das? Also glaubst du noch was oder liest du einfach und nimmst zur Kenntnis?
Also ich nehme Sachen zur Kenntnis und ich versuche mir auch nicht allzu viel Kopf über Nachrichten zu machen, weil die wichtigen Sachen, die kristallisieren sich im Laufe der Zeit sowieso raus. Ne? Und ich gehe vergleichsweise wenig auf Nachrichtenkanäle, weil ich mich nicht gern fluten lasse mit so Zeug.
Und wir können nichts ändern.
Und wenn mich was wirklich interessiert, dann gehe ich in die Originalliteratur. Also dann steige ich dann auch tiefer ein und lese originale Bücher oder auch wissenschaftliche Artikel dazu. Das hat jetzt natürlich mit dem Alltagsgeschäft in der Politik wenig zu tun, weil da geht es ja darum, dass man sozusagen das laufende Geschehen zur Kenntnis nimmt. Das nehme ich auch zur Kenntnis, aber ich habe dann oftmals politisch unterschiedliche Kanäle, die ich mir anschaue. Also so Substack-Autoren, die in unterschiedliche Richtungen funken, sozusagen politisch aus unterschiedlicher Ecke kommen. Und wenn man das ein bisschen macht, dann kann man ein kleines bisschen triangulieren, was stimmt denn wohl? So approximativ, aber ich glaube nicht, dass es ein deppensicheres System gibt.
Okay, oh Gott. Gut, zurück zu diesem Buch. Es ist ja eigentlich auch ein Buch, um mal vielen Menschen mal einfach nur zu schenken,
ja,
um sie auf den Weg zu bringen, zu verstehen, dass man sehr schnell über Propaganda manipuliert wird.
Ja, und vor allem, was das für psychologische Prozesse sind, die dahinter sind, dass die eben sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Suchtprozessen haben. Ja?
Mega cool.
Und das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst. Es ist ein dünnes Büchelchen, kostet nicht viel, 15 Franken oder so, und kommt demnächst raus.
Discorso Verlag?
Discorso.
Also, das ist ein Schatz. Wie bist du eigentlich zu diesem Schatz gekommen?
Der Autor hat uns angeschrieben.
Wirklich?
Ja, der hat offensichtlich von uns erfahren, hat uns angeschrieben, hat mir das Manuskript geschickt und dann habe ich das in kurzer Zeit durchgelesen, habe ihn eingeladen, mich mit ihm getroffen und dann haben wir es genommen.
So schnell geht's?
Ja, kann schnell gehen.
Discorso, 2 Jahre gibt's im Verlag, gell?
Eineinhalb.
Eineinhalb und da kommen so viele Leute auf dich zu.
Im Sommer sind es 2 Jahre, ja. Mhm.
Ich meine, du bist ja auch Psychologe.
Ich bin Psychologe, ja.
Mhm. Dann ist ja eigentlich dieser Ansatz ja für dich ja noch wirklich ein Riesen-Aha-Erlebnis.
Ja, klar. Es war für mich sehr interessant, weil ich habe das in dieser Zusammensetzung noch nie gesehen. Aber wenn eben jemand aus der eigenen Erfahrung kommt und sozusagen in beiden Welten zu Hause ist, also sowohl in der Nachrichtenwelt, in der Welt der Propaganda in Anführungszeichen und in der Suchtwelt, dann kann er das natürlich sehr viel leichter zusammenführen, ne?
Hat er auch noch was darüber geschrieben, wie er die Phase der Propaganda gesehen hat?
Ja, er hat es relativ schnell erkannt, weil er war ja da schon in dieser Entzugs- oder in dieser Säuberungsphase drin, ja, und hat dann auch seinen Job gekündigt und so. Ne?
Wow, das ist jetzt ein cooles Buch. Habe ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber wir gehen gleich zum nächsten. Der medizinische Faschismus und der Weg zur globalen Überwachung. Was ist da drin zu erwarten, zu lesen?
Also das ist ein übersetztes Buch, das hat Aaron Kerjati geschrieben. Aaron Kerjati ist Psychiater und Arzt, der an der University of California Irvine, also einer der großen medizinischen Kliniken im Westen der Vereinigten Staaten, gearbeitet hat und am Anfang offensichtlich relativ gutgläubig war und diese Geschichten von SARS-CoV-2 und der Bedrohung durchaus ernst genommen hat und dann halt auch an der vordersten Front gearbeitet hat. Dann wurde er selber infiziert, ist relativ schwer erkrankt selber, also war ein paar Tage im Bett, 10 oder so Tage im Bett und konnte nicht arbeiten. Weil er natürlich viel und hat auch viele Patienten versorgt. Deswegen hat er auch eher die klinische Perspektive, dass es bei manchen Patienten sehr gefährlich sein kann, aber halt die, die man im Krankenhaus sieht, ne, das hat er lange Zeit so vor sich hingetragen, wurde dann krank und damit eigentlich immun. Und dann kamen in Amerika die Impfmandate, so nennt man das dort, also die Impfpflicht beziehungsweise die gesetzliche Pflicht, dass sich bestimmte Gruppen eben impfen lassen müssen. Und das galt eben für Krankenhausangestellte und Universitätsangestellte. Und offensichtlich ist in Kalifornien das besonders hart verfolgt worden. Es war ja nicht in allen Bundesstaaten gleich hart, aber in Kalifornien, das eher so ein sehr links-wokes Klima hat, war es sehr, sehr stark. Und dann schreibt er eben davon, wie er mit dem Argument, ich bin natürlich infiziert worden und bin deswegen immun und deswegen ist meine Immunität sowieso der Impfimmunität überlegen. Da kann er natürlich als Mediziner und als Arzt sehr sorgfältig argumentieren, hat er auch gemacht und ist nicht durchgedrungen. Ja? Und dann haben sie ihn innerhalb kürzester Zeit von der Universität rausgeschmissen und ihm auch Berufsverbot auferlegt, was natürlich bedeutet hat, er hat null Einkommen und zwar von heute auf morgen. In Amerika ist es ja extrem strikt, da gibt's ja auch nicht diese vielen Sicherungsmöglichkeiten wie in unseren Sozialsystemen, sondern da heißt fristlose Kündigung aus, kein Geld. Und er konnte auch nicht irgendwo in der freien Praxis einfach so arbeiten. Und dann hat er begonnen, über diese ganzen Prozesse zu reflektieren. Und das macht dieses Buch so extrem wertvoll, weil es sozusagen von einer Person kommt, die diese ganzen Erfahrungen in vorderster Front gemacht hat, sowohl die Erfahrung der Behandlung von Corona-Kranken als auch die Erfahrung, selbst an den Rand gestellt worden zu sein, ausgegrenzt worden zu sein und dann beginnt drüber nachzudenken. Deswegen ist es aus meiner Sicht eines der besten Corona-Aufklärungsbücher aus Amerika, die ich jetzt kenne. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das zu übersetzen und auf Deutsch zu publizieren, weil wir es wertvoll finden. Das ist in Amerika bei Skyhorse erschienen. Das ist ein großer Verlag, der vor allem so Sachbücher publiziert. Und ich habe von denen eben die Übersetzungsrechte mir geholt. Was das Buch so speziell interessant macht, ist, dass er aufgrund seiner Erfahrung begonnen hat, über die Prozesse zu reflektieren, die die ganze Maschinerie treiben. Und weil er eben selber gemerkt hat, das sind faschistoide Strukturen, die da etabliert werden. Ja, da wird plötzlich ohne Argumente, ohne gute wissenschaftliche Datenbasis einfach ein Narrativ durchgedrückt mit dem reinen einzigen Ziel der Kontrolle. Ja, das ist ja das, was den Faschismus ausmacht. Und dieses Buch ist sehr, sehr klug auch kontextualisiert, weil er zum Beispiel die philosophischen Hintergründe durchleuchtet, also auch die Hintergründe, die beispielsweise in Italien zum Faschismus geführt haben. Er zitiert italienische Philosophen und andere Philosophen, die diese Entwicklungen dargestellt und historisch aufgearbeitet haben und auch reflektiert aufgearbeitet haben. Was unterscheidet den Faschismus von der Diktatur zum Beispiel? Ja, ist interessant, weil in der faschistischen Struktur da merken es die Leute oftmals nicht. In Diktaturen wissen die Leute, sie sind unter einer Diktatur. Ne? Und wenn sie nicht mitmachen, dann kriegen sie eins auf den Deckel. In der faschistischen Struktur wissen die Leute das nicht unbedingt immer. Ja? Die sind trotzdem unter Kontrolle, unter Überwachung und kriegen eins auf den Deckel, wenn sie sich dem widersetzen. Aber sie machen quasi freiwillig mit, weil sie die Schere im Kopf verinnerlicht haben, die ihnen sagt, das und das darf man nicht tun, das und das darf man nicht sagen, da und da darf man nicht hingehen, da und da darf man nicht hinschauen. Und diese ganzen Differenzierungen, die philosophisch sehr sorgfältig durchdekliniert sind, die baut er in den ersten, ich glaube, so 60, 70 Seiten sorgfältig auf, um dann auf die ideologische Struktur zu kommen, die diese Corona-Krise gesteuert hat. Und die identifiziert er aus meiner Sicht sehr korrekt als dieses scientistische, also wissenschaftsgläubige, transhumanistische Weltbild, das eben in vielen Köpfen der modernen Aufklärer in Anführungszeichen oder der Silicon Valley Tech-Freaks herumgeistert. Und das weiß er natürlich als Kalifornier sehr gut, weil er die Leute ja sieht und mit ihnen zu tun hat und so. Ne? Und dann erklärt er zwischendurch auch mal anhand seiner eigenen Geschichte, wie diese Prozesse alle funktionieren und vor allem, wie unmenschlich und mitleidlos sie sind. Es ist verrückt, wenn man das sieht, wie ein hochgedienter Arzt, der Mann war ja nicht irgendwer, der hat eine Professur gehabt, ne? Der war der Chef der Ethikkommission von der University of California, Irvine. Der hat in vielen Gremien mitgearbeitet und war ein hochdotierter, relativ junger, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich würde ihn mal so auf Mitte 40 schätzen oder so, Arzt, der überall gut eingebunden war. Und er hat dann in Amerika zusammen mit anderen auch Prozesse angestrengt, die er allesamt verloren hat gegen das kalifornische Staatssystem und gegen das Universitätssystem. Er hat mir mal geschrieben, er glaubt, er war ein bisschen zu früh dran, wenn er ein paar Monate gewartet hätte, da vielleicht in eine Welle, wäre er vielleicht in eine Welle gekommen, wo er vielleicht gewonnen hätte, hat aber nicht. Und hat dann mit amerikanischen Kollegen diese Webseite gestartet, deren Name mir jetzt nicht einfällt, aber die enthält alle Freedom of Information Act Dokumente, die in Amerika freigeklagt worden sind. Also die Pfizer Papers zum Beispiel, die Zulassungspapiere aller Impfstudien, auch die von Gerichten freigeklagten Papiere, die sind da alle drinnen. Und das war mit eines seiner Hauptprojekte, diese Webseite mit anderen Kollegen aufzubauen und da der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ich finde dieses Buch eine hervorragende Ergänzung zu allem anderen, was wir publizieren, weil es eben diese tiefgründige philosophische Analyse enthält und den Leuten oder den Lesern klar macht, es ist hier nicht einfach nur ein kleiner politischer Ausrutscher passiert, weil ein paar Leute Angst hatten. Nein, das ist systematisch gewesen. Ja, das ist systematisch gewesen, getrieben von dieser Ideologie. Ob es dann nun auch getrieben worden ist von bestimmten Entschlüssen mancher Leute, darüber spricht er jetzt nicht ausführlich. Und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, weil wenn man mal verstanden hat, wie stark der Impetus von einer solchen Ideologie ist in der Strukturierung von gesellschaftlichem Leben, dann reicht das, ja. Ich meine, wir brauchen nur manchmal haben wir Schwierigkeiten, unsere gegenwärtige Situation gut zu analysieren. Dann ist es hilfreich, wenn wir zurückgehen in die Geschichte, ja, und zum Beispiel ins Mittelalter gehen, wo klarerweise die dominante ideologische Triebkraft der katholische Glaube in unserer Kultur war noch vor Luther, ne? Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel plötzlich Tausende von Kindern aufgestanden sind und gesagt haben, wir ziehen jetzt nach Jerusalem, um das Grab Jesu zu befreien, dann fragt man sich, wie gibt's denn das? Ja? Hat die irgendjemand am Bändel gezogen? Gab es dann einen Rattenfänger, der voranmarschiert ist und alles? Nein, das war eine Spontanorganisation, ja, die aus dieser Ideologie, die damals geherrscht hat, entstanden ist und dazu geführt hat, dass all diese Kinder spontan, da haben sie vielleicht ein paar verabredet, die haben es den anderen gesagt, das ging wie ein Lauffeuer durch die deutschen Lande und plötzlich sind die alle dahergerannt gekommen und gesagt, ihr ziehen alle nach Jerusalem, ja, haben sie auch gemacht, war zwar ein Desaster, aber das ist ein Beispiel, wie Ideologie Gruppenphänomene strukturieren und auch befeuern kann. Und so ähnlich analysiert Cariati das auch. Es reicht diese Ideologie dieser naturwissenschaftlichen materialistischen Weltanschauung. Wir können alles und wir müssen jetzt und wir machen das jetzt so und alle müssen mitmachen und die nicht mitmachen, die werden ausgegrenzt und die werden an den Boden gedrückt. Das reicht. Und sofort sind die ganzen politischen Prozesse da und wo führt's hin? Eben zu einem Faschismus, der medizinisch motiviert ist. Das ist im Grunde das Narrativ dieses Buchs.
Du hast jetzt das Wort Faschismus gut erklärt. Mhm. Und wenn ich es jetzt nur medizinisch wegnehme und so ein bisschen kritisch auch nach Deutschland schaue oder auf unsere Welt hier, dann reflektiert sich ja dieses Wort in vielen Dingen.
Aber sicher, das ist ja der springende Punkt.
Kontrolle über alles, egal was du im Internet anschaust, wird alles kontrolliert.
Ja, deswegen haben wir ja dieses Wort gewählt, weil der Originaltitel heißt The New Abnormal. Also die neue Abnormalität. Das ist aber ein typisch amerikanischer Titel, weil dort wurde ja sehr oft vom New Normal gesprochen, ja, dass jetzt alle Maske aufhaben müssen, dass jetzt alle Abstand halten müssen, dass alle geimpft sein müssen. Das wurde als The New Normal, also die neue Normalität verkauft und dagegen wehrt sich dieser amerikanische Titel. Aber ich finde im Deutschen eben dieser Faschismus viel treffender, weil das ist genau das, was passiert und zwar in allen möglichen Bereichen.
Der zweite Titel heißt Der Weg zur globalen Überwachung und ich denke auch da, es ist ja nicht immer alles schlecht, was kommt, aber auf der anderen Seite, wo hört's auf mit der Überwachung?
Ja.
Und wo beginnt sie? Also das ist schon immer, wer nutzt die Macht und für was?
Ja klar, ich meine, so digitale Identität, um mal auf was Banales zu kommen, ist natürlich nützlich, wenn ich alles auf meinem Mobilfon habe. Ich kann es dem Schaffner zeigen, ich kann es dem Polizisten zeigen. Ich muss nicht 25 Ausweise aus der Geldbörse kruscheln, weil ich habe alles da drauf. Alles super. Aber es ist eben auch, wie jede Technologie, kann sie disruptiv verwendet werden. Ich kann mit einem Knopfdruck abgeschaltet werden, wie man es jetzt zum Beispiel bei diesem schweizerischen Oberst ist er, glaube ich, Jacques Baudin in Brüssel sieht, ja, kann mit einem Knopfdruck abgeschaltet werden. Dann kann ich kein Geld mehr holen, dann kann ich nichts mehr einkaufen, dann muss ich vielleicht verhungern, wenn es dumm läuft.
Das weiß übrigens auch niemand, hä? Dass dieser Schweizer da nicht mal zurückkommen kann, oder?
Ja, der kann ja auch nicht reisen, außer er macht es illegal und wandert in der Nacht oder was weiß ich was, dann geht es vielleicht, ne? Aber legal sich bewegen kann er auch nicht mehr. Und das ist genau die Kehrseite dieser ganzen Technologien, die hier eingeführt wird, angeblich um unser Leben leichter zu machen. Und ich glaube auch, dass die Leute, die das so, dieses Narrativ so produzieren, die glauben das auch, ja?
Wir hatten die Abstimmung in der Schweiz.
Die
digitale ID zum Beispiel.
Aber es war knapp, oder? 52% oder 54%.
Ist egal, es ist die Mehrheit.
Ja, ja, klar.
Wir wollen's. Das ist cool.
Ja, aber das ist genau der springende Punkt. Da kommen diese Technologien, die uns als lebenserleichternd angeboten klar. und verkauft werden. Und die sind sie auch zu einem gewissen klar. Teil. Aber sie können ruckzuck disruptiv verwendet werden.
Ist nur zu unserem Schutz, Terrorismus.
Und der springende Punkt und das Argument dieses Buches ist eben, diese Ideologie, die im Hintergrund steht, die hat eben diese Tendenz, implizit oder, wenn man so will, systemimmanent faschistoid zu werden. Es geht gar nicht anders. Das ist das Argument, ja. Und deswegen müssen wir im Grunde diesen Anfängen wehren, um zu verhindern, dass wir in eine neue faschistoide Phase der Menschheit fallen. Die war in Deutschland ungefähr 15 Jahre lang und hat großes Grauen angerichtet, aber war auf Deutschland und die umliegenden Länder beschränkt. Aber das hier ist eben ein globales Phänomen, beziehungsweise ein Phänomen, das den ganzen Westen durchdringt. Ja? Und das macht es so gefährlich und auch so problematisch. Und ich finde es großartig, dass Aaron Kerjati da seine Stimme erhoben hat und diese Phänomene so sorgfältig, auch wissenschaftlich sorgfältig analysiert hat. Das Buch ist extrem gut referenziert. Ich habe mir alle Referenzen angeguckt. Die sind sorgfältig, gut ausgewählt, stimmig. Also es ist wirklich sehr schwer, da ein Blatt in die Argumentation dazwischen zu kriegen.
Danke dir ganz herzlich auch für Bitte. Diese Darlegung. Für mich sind das immer wieder, wenn ich solche Sachen höre, da habe ich richtig Lust, natürlich wieder das Buch kaufen, sofort zu lesen.
Ja. Weil das ist Bildung. Kommt auch demnächst raus, ja.
Es ist Bildung. Mhm. Es macht mich einfach ein bisschen weniger steuerbar, weil ich möchte doch meinen, ich hoffe, selbstbestimmt durchs Leben gehen zu können. Mhm. Und je mehr als du weißt, desto eher kannst du selbstbestimmt sein. Aber wenn du das ja nicht weißt, dann passiert das genau das Gleiche wie bei ihm, oder? Mhm. Du machst mit und denkst, du tust was Gutes und dann irgendwann merkst du, oh Gott, das ist ja wirklich eine faschistische Tendenz, oder?
Ja.
Oder eben Propaganda, wie beim anderen Buch.
Ja.
Echte Schätze. Das nächste. Du hast über Politik gegen die Menschlichkeit, das ist das nächste Buch, eine Dokumentation einer Pandemie.
Ja. Das stammt von Wolfgang Kutandin, der ist Ingenieur und genauso hat er auch das Buch mit großer Akribie und Sorgfalt zusammengestellt. Es ist im Grunde eine Chronologie der Corona-Maßnahmen, die in Deutschland und in der Schweiz durchgeführt wurden. Ja, also wann ist was passiert, auch in welchen Zusammenhängen, weil das ja dann schnell mal vertauscht wird. Ne? Die Leute, die verwechseln dann schnell mal Ursache mit Wirkung, dann heißt ja, weil eben so viele Tote waren, weil so viele da waren. Deswegen mussten wir. Wenn man genau hinschaut, stimmt das gar nicht. Ne? Das war andersrum.
Die werden heute noch gebracht, die Argumente.
Ja, aber da springe den Punkt ist, vieles von dem ist falsch. Und das zieht er, das führt er ganz genau auf. Akribisch genau, fast schmerzhaft genau. An dem, das ist sozusagen ein Zeitdokument, auch ein historisches Dokument, würde ich sagen, das in einer einmaligen Klarheit und Akribie die ganze Chronologie, Belege mit Zeitungsbelegen, wo das herkommt, wo man das finden kann, nachweist, wie, was, wann, wie und warum, mit welchen Argumenten vertreten wurde. Und in diesem Sinne ist es eben eine Dokumentation einer Politik gegen die Menschlichkeit. Denn wenn man sich das mal genau anschaut, was da passiert ist, wurden da Maßnahmen gesetzt, die vollkommen überflüssig waren, vollkommen willkürlich waren und vollkommen wirkungslos waren. Und der springende Punkt ist, die Verantwortlichen wussten das zu dem Zeitpunkt, ja. Die wussten das. Das ist nachweisbar. Man sieht es zum Beispiel an den RKI-Files, dass bestimmte Maßnahmen nicht von der Wissenschaft diktiert wurden, sondern von der Politik. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum hat die Politik das gemacht? Eine wohlwollende Interpretation war, ja, die haben halt Angst gehabt und die wollten die Leute schützen. Ich bin mittlerweile nicht mehr so wohlwollend und denke, da standen massive Interessen dahinter. In Deutschland zum Beispiel, vermutlich beeinflusst durch die Strömung in Amerika, das Interesse, dass man diese modifizierte RNA-Impfung den Leuten nahe bringen wollte, in Anführungszeichen, eigentlich aufdrängen wollte. Ja. Und um das zu tun, musste Druck aufgebaut werden. Und wie baut man den Druck auf? Man sperrt die Leute ein, man beschallt sie mit angstmachenden Nachrichten, man zwingt sie, Abstand zu halten, damit keine Zusammenrottungen passieren können. Man zwingt sie, Masken aufzusetzen, damit man keine Mimik mehr sieht. Alles vollkommen unsinnige Dinge. Und dass das unsinnig ist, das haben Wissenschaftler wie zum Beispiel Andreas Sönnigsen, der damals das Netzwerk Evidence-Based Medicine in Deutschland geleitet hat, oder jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mehr ein, die englischen Evidence-Based Medicine-Leute, Carl Hennigan und Tom Jefferson waren das, die haben das von Anfang an gesagt, die haben auch ihren Review über Masken zum Beispiel in der Cochrane Library immer wieder geupdatet und immer wieder neu und immer wieder kam raus, Masken sind unsinnig, sie verhindern keine Infektionen und trotzdem wurde das transportiert. Ja, also die Leute, die das veranlasst haben politisch, die wussten, dass das Unfug ist. Die haben das deswegen gemacht, um die Menschen wie in einem Trichter auf diese Impfung hinzutreiben. Und das ist Politik gegen die Menschlichkeit.
Also sowas macht einen ja auch sauer.
Wenn man ja, das klar macht einen das sauer.
Wir hatten auch eine Abstimmung in der Schweiz. Sauer. Corona-Aufarbeitung. Ja. Wir haben gesagt, nein, brauchen wir nicht, weil die Politiker haben das gut gemacht. Sie haben uns gerettet.
Ja, einen Schmarrn haben sie gemacht, ja. Ja, also hier eine kleine Anekdote, die ist gut verbürgt. Mein Kollege, mit dem ich früher in Frankfurt an der Oder zusammengearbeitet habe, der sitzt in so einem kleinen Wirtschaftsgremium, heißt das, in Brandenburg, in Potsdam. Ja, und die haben, das ist so ein kleiner Kreis von lokalen Wirtschaftern, ein paar Professoren sind dabei, ein paar Politiker sind dabei. Die haben in der Zeit, als Olaf Scholz Wahlkampf gemacht hat, Olaf Scholz eingeladen. In ihren kleinen Kreis, ich glaube 30 oder 50 Hantel oder was das waren. Ja. Und dann hat einer die Frage gestellt, wie gedenken Sie eigentlich Deutschland nach der Corona-Zeit wieder nach oben zu bringen? Und dann sagte Scholz doch allen Ernstes, ja, wir wären Impfweltmeister. So wie wir Autobauweltmeister waren. Ja? Und das zeigt sehr, sehr viel. Da gibt's in der Politik diese Idee, wir können durch die neue Pharmakologie der modifizierten RNA-Impfungen, und BioNTech ist ja eine deutsche Firma gewesen, die sehr stark gepusht wurde, wir können durch diese neue Technologie der modifizierten RNA-Impfungen sozusagen wirtschaftlichen Boden wieder gut machen, den wir dadurch, dass die Autobauer nicht mehr so viel Auto bauen können, verloren haben. Und diese Idee, die steckt garantiert schon sehr, sehr lange in den Politikerköpfen, beziehungsweise wurde in die Politikerköpfe durch irgendwelche pharmazeutischen Industrielobbyisten eingepflanzt oder was weiß ich, wo das herkommt. Ja. Dabei wissen wir aus verschiedenen Forschungsbemühungen, dass das eigentlich immer nur schlecht funktioniert hat, dieses ganze modifizierte RNA-Zeug. Ja, da machen wir übrigens in unserem Verlag auch ein Buch dazu. Das kommt jetzt dann raus, das ist gerade in Bearbeitung, ein Aufklärungsbuch, was sozusagen als Handbuch gedacht
ist. Darüber machen wir eine eigenständige Sendung, weil ich denke, das ist unfassbar bedeutsam, ja, dass wir hier den Mahnfinger frühzeitig hochheben.
Ja,
bevor sich das richtig etabliert, wenn es nicht schon da ist.
Ja, und ich meine, all diese Dinge, die kann man aus den nackten Fakten, die Qutandin sozusagen wie an einer Perlenschnur aufreiht, sehen, wenn man mit sehendem Auge da durchgeht. Ja, und für diejenigen, die es einfach nur wissen wollen, ist es eben eine gute historische Dokumentation.
Also es ist ein Zeitzeuge, eine Dokumentation über das, was wirklich war.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute wollen gar nicht mehr über das Thema reden.
Ja, das ist sicher so.
Gell?
Ist ja unangenehm, ne?
Sehr.
Weil sie haben sich reinlegen lassen,
ja.
Sie wurden von der Politik gemobbt und haben mitgemacht. Es ist möglicherweise was sehr Unschönes mit ihnen passiert, nämlich diese modifizierte RNA-Spritze haben sie entgegengenommen und haben sich keine... Das macht niemand gern, ja?
Ein bisschen Angst.
Möglicherweise ist Angst dabei.
Was da drin passiert.
Ja, es sind ja auch viele Leute aus der Kritikerszene dabei gewesen, den Leuten andersrum Angst zu machen, was ich auch keine gute Idee finde. Ne?
Ja.
Und von daher verstehe ich das, dass die Leute dann nichts mehr damit zu tun haben wollen. Aber es ist keine kluge Entscheidung, denn wir werden damit konfrontiert werden, ob wir wollen oder nicht, spätestens bei der nächsten Impfmaschinerie, die angeworfen wird. Ne? Mhm.
Drei Bücher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mut zum Widerspruch war eine eigenständige Sendung, das haben wir hier hinten noch ausgestellt für Sie. Aber das hat mich jetzt total fasziniert, war das Buch 1, Drogen und Propaganda.
Frei sein.
Hä?
Frei sein heißt
ja,
es.
Ja, ich sage jetzt Drogen und...
Drogen und Propaganda.
Auf eine Stufe zu setzen, weil tatsächlich das Gleiche abläuft. Die Gefährlichkeit des Faschismus anhand des Beispiels, was wir erlebt haben, zu reflektieren in die Gesellschaft hinein.
Mhm.
Da sind wir mittendrin.
Ja.
Ganz gefährlich, ein ganz gefährlicher Weg. Und letztendlich nochmals die Dokumentation über das, was geschehen ist, so Corona-Zeiten, sauen, säuberlich dokumentiert, drei wertvolle Bücher. Ja, das sind alles mutige Schritte, die der Diskurs so geht mit dieser Ausrichtung.
Das ist der Plan.
Und ich glaube, wir haben auch die Zuschauer, die richtigen Zuschauer, die bereit sind, selbstreflektierend sich weiterzubilden. Ich hatte mal kürzlich auch ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Ein Arzt hat hier eine Sendung gemacht über Proteine. Und dann haben über 1000 Patienten angerufen bei ihm. Und die erste Frage, die er gestellt hat, ist, wie ist Ihr D3-Wert? Und
Vitamin D3.
Ja, und er hat gesagt, von diesen 1000 Leuten hatten 990 Zuschauer von QS24 gewusst, was ihr Wert ist. Das fand ich beeindruckend. Und genau auf dieser Sache, das, was wir jetzt schon wissen, müssen wir weiterbauen und sagen, was ist wirklich, was bedeutet Faschismus? Wo sind unsere Tendenzen in der Gesellschaft? Wo müssen wir vorsichtig sein? Und wie schnell lassen wir über Propaganda steuern? Wissen wir ja auch schon. Und ich denke, wir sind genau die richtigen Menschen, hier zu agieren und solche Bücher in die Welt hinauszutragen. Manchmal denke ich mir, wir sollten solche wertvolle Schätze an Büchern nicht als Einzelbuch verkaufen, sondern immer zu zweit. Eins für sich und eins jemandem zu schenken, um ihn auch auf den Weg zu bringen.
Wäre vielleicht ein neues Geschäftsmodell, über das wir nachdenken können. Ne?
Das war nämlich... Dazu war es mein großer Fall 2007, wo ich aus dem materialistischen Weltbild herausgefallen bin, hat mir jemand ein Buch geschenkt, das hieß Gespräche mit Gott von Donald Walsh. Und dann habe ich ungefähr 1000 Bücher gelesen von da an. Nur über deine spirituelle Welt und gesehen habe, der Mensch ist viel mehr als nur materiell. Das hat mir so gut getan, aber es war ein geschenktes Buch, das mich auf den Weg gebracht
interessant.
Hat. Interessant. Und manchmal sind es solche Schätze an Büchern, wo wir einfach etwas auslösen beim anderen, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit. Danke, dass du diesen Verlag Discorso in die Welt gebracht hast, als Genossenschaft. Ich weiß gar nicht, kennen die Leute in Deutschland, Österreich das vom Genossenschaft?
Ja, das gibt es dort schon, aber weniger lebendiger als in der Schweiz. In der Schweiz ist das Genossenschaftsmodell wesentlich lebendiger, finde ich. Ne? Das gibt es in Deutschland auch, ja. Aber hier ist halt mehr Genossenschaftskultur, würde ich sagen. Ja, ob es jetzt Mikrokoop oder die Wohngenossenschaften sind oder ich bin zum Beispiel in der Gemüsebaugenossenschaft schon lange Mitglied. Das ist hier lebendiger und von daher war das für mich eigentlich eine natürliche Idee, das zusammen mit ein paar Kollegen hier als Genossenschaft aufzubauen. Weil dann können alle, die teilhaben wollen, auch durch Teilhaberscheine dabei sein und wenn sie das wollen, mitbestimmen, wenn sie das wollen, mitstrukturieren und mitarbeiten. Wir machen im Moment eigentlich fast alles ehrenamtlich. Wir haben eine Person, die uns hilft, aber der Rest läuft alles über Ehrenamt. Ne?
Ich glaube, 500 Euro oder Franken ist ein
500 Franken kostet ein Anteilsschein und man kann natürlich ein Vielfaches davon einlegen. Und
dann ist man ein Teil der Genossenschaft.
Dann ist man Teil der Genossenschaft und kann mitbestimmen.
Und ich bin genau gleich viel wert wie derjenige, der 5.000 einbezahlt.
Genau.
Meine Stimme ist 1-1.
Genau.
Ja?
Man kriegt höchstens, wenn wir mal Gewinn machen sollten und wir entscheiden uns, das auszuschütten, dann findet die Ausschüttung proportional zu den Anteilsscheinen statt. Aber die demokratischen Rechte sind für jeden gleich.
Das ist doch cool. Das ist wieder etwas, was niemand macht. Und durch das, dass das Volk ja eigentlich, die Genossenschaft dahinter stecken, können sie auch sagen, wir machen diese Bürger, die es schwer haben, weil sie in die Gesellschaft eingreifen und wertvolle Impulse setzen. Mhm. Genau das, da prophezei ich. Wir werden eines Tages wieder eine richtig schöne große Bücherverbrennung haben.
Das ist denkbar, ja.
Wegen Fake News. Weil
das
die Gesetze
sind
schon da.
Das haben wir antizipiert und deswegen haben wir eine neue Plattform geschaffen.
Die Gesetze sind ja schon da mit der Fake News. Und das war jetzt auch in Davos wieder das Thema. Also das schlimmste Thema da, wo überhaupt, das war, es geht nicht um Krieg. Krieg ist nicht so schlimm. Hunger ist auch kein Problem. Dass wir die Welt kaputt machen, ist auch nicht so schlimm. Fake News ist das Schlimmste. Und dachte ich, mein Gott, wo in welchem Film bin ich da? Klar, ich finde Fake News auch beschissen. Aber ich weiß ja nicht mehr, was wahr ist und was nicht.
Die Frage ist immer, wer bestimmt denn, was nun die wahre Information ist und die falsche. Ne?
Ja.
Das ist ja immer der Punkt.
Ach, wir brauchen immer irgendeinen Vormund, der uns sagt, was Sache sein sollte.
Definitionshoheit ist wahrscheinlich die wichtigste Hoheit in unserer Zeit.
Ja. Aber genau mit solchen Büchern bekomme ich wieder die Fähigkeit, selber zu unterscheiden. Werde ich manipuliert oder werde ich nicht? Das ist der Plan.
Mhm.
Eigentlich gehören solche Dinge wirklich auch in die Schule. Ja? Wirklich schon früh rein.
Schauen wir mal vielleicht, ja.
Professor Dr. Harald Wallach war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Vorstellen von 3 weiteren Büchern. Ich glaube, 5, 6 sind schon da, oder?
Nein, eins ist da und die anderen sind jetzt alle in der Mache.
Eben, gell? Ja.
Das ist da, Mut zum Widerspruch. Die anderen kommen in diesen Tagen sozusagen raus. Man kann sie vorbestellen.
Ja. Gut, die Sendung, die wir jetzt gemacht haben, wird ja auch nicht heute ausgestrahlt, sondern dann, wenn das Buch schon da ist.
Ah, okay.
Und damit können wir etwas Bewegung reinbringen in die Aufklärung. War mir eine Ehre und ich hoffe für Sie auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Spaß. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.